Heute fangen wir ein bisschen anders an. Super, Bärbel, mach mal dran. Heute fangen wir ein bisschen anders an. Beten wir nochmal miteinander am Anfang. Und zwar am Psalm 23. Ich spüre, dass wir heute mal ein Glaubensgebet machen. Bärbel, du machst das dran. Und wir beten die ersten drei Worte dreimal. Komm, lasst uns nochmal aufstehen. Ihr kennt es doch auch auswendig, oder? Was beten wir? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen, Amen, Amen. Wir beten noch ein bisschen kurz, okay? Bleibt mal noch stehen. Wir beten als Gemeinde weiter. Und zwar, ich habe ein paar Punkte, die beten wir jetzt. Punkt 1, jemand aus der Gemeinde bekommt Geld von der Bank und die Bank blockiert es schon seit 6 Monaten. Unrechtmäßig. Beten wir, dass das Geld jetzt freigesetzt wird. Amen. Vater, ich danke dir jetzt, dass dieses Geld jetzt freigesetzt wird. Jetzt in Jesu wunderbarem Namen. Dass das Geld jetzt fließt. Vater, wir binden jetzt alles, was dieses Geld bindet und wir lösen dieses Geld jetzt. Und du sagst, was wir im Himmel lösen, ist auf Erden gelöst und was wir im Himmel binden, ist auf der Erde gebunden. Vater, wir lösen jetzt, dass dieses Geld rechtmäßig kommt. Jetzt in Jesu Namen. Alles, was es aufhält, ist jetzt gebunden. Und wir lösen jetzt die Überweisung. Am Montag ist das Geld auf dem Konto in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Danke, Jesus, für Vollmacht und für Autorität in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja, Halleluja. Was ist? Ist nichts? Okay, gut. Halleluja. So, dann bin ich nächste Woche in der Schweiz. Am Freitag predige ich 2-mal in der Schweiz, morgens und abends. Lass uns dafür beten. Amen. Vater, ich danke dir jetzt für die Schweiz. Ich danke dir für den Termin dort. Danke, dass du dort mächtig wirkst. Danke, dass du mich mächtig gebrauchen wirst. Vater, wir bitten dich für Zeichen und Wundern, für Bekehrungen, für Heilungen in den Herzen, in den Seelen, in den Gedanken, Jesus. Vater, ich danke dir für jeden Mensch, der da kommt. Und ich bete, dass du noch viele, viele dazu ziehst, dass die Bude rappelvoll ist, morgens wie abends. Danke, dass du ein Date dort hast mit Menschen und dass du dort Menschen abholst und ihnen das gibst, was sie brauchen. Danke, Herr, dass du Menschen liebst. Danke für Bekehrungen, danke für Wunder, danke für Zeichen, danke für Heilungen. Danke, dass du dort wunderbar wirkst. Danke, dass die Reise dahin beschützt ist, die Reise zurück beschützt ist. Danke, dass du mit mir bist und danke, dass es ein voller Erfolg wird. Danke, dass dort alles frei gebetet ist, durchgebetet ist und danke, dass wir zur Freiheit berufen sind. In Jesu wunderbarem Namen. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen, Halleluja. Dann beten wir jetzt für die Jessica, das ist die Mitarbeiterin von der Lydia, die ist krankheitlich sehr angegriffen, die hat sich bekehrt bei Lydia. Wir beten jetzt, dass Heilung fließt. Amen. Vater, wir kommen jetzt vor deinen Thron als Church at the River, als Gemeinde. Wir beten für die Jessica und wir befehlen jetzt, dass der Krankheitsgeist geht, ihren Körper verletzt. Krankheit, du gehst jetzt. Satan, du gehst jetzt. Du nimmst alles mit, was du gebracht hast. Wir sprechen jetzt Heilung hinein, Befreiung hinein, Segen hinein. Danke, dass du dort mächtig wirkst und danke, dass deine Kraft dort jetzt sich manifestiert in ihrem Leib, jetzt in Jesu wunderbarem Namen. Vater, wir beten für ihr ganzes Leben. Zieh du sie in dein Wort, zieh du sie durch deinen Heiligen Geist. Gib ihr mehr von dir, gib ihr einen Hunger nach dir, Jesus. Danke, dass du mächtig in ihr wirkst. Danke, dass sie dir gehört, dass ihr Name jetzt im Buch des Lebens steht. Vater, und danke, dass du nicht aufhörst, sondern dass du weitermachst. Halleluja. Danke für mächtige Wunder in dem Leben von Jessica. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Und da beten wir jetzt gegen die Satanistengruppe aus Schwetzingen. Die stehen mächtig auf. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt. Ich spüre es mächtig. Die sind ernst. Das ist keine Spielgruppe oder Hinterhofhexen. Die wissen, was sie tun. Amen. Aber unser Herr ist stärker. Amen. Vater, wir danken dir jetzt für Vollmacht über alle Macht des Feindes und alles, was er tut. Vater, wir binden jetzt jedes Gebet, jedes Ritual, jedes Opfer dieser Satanistengruppe oder irgendeiner Satanisten- oder Hexengruppe in Deutschland, aber ganz speziell die in Schwetzingen. Vater, wir binden alle Aktivitäten, auch hier, alles, was hier gegen uns gesprochen ist, schicken wir zurück zum Absender. Wir danken dir, dass dein Blut und deine Kraft stärker ist als alles, was der Feind tut. Danke, dass wir unter deinem Schutz sind, Vater. Wir sprechen auch Schutz aus durch dein Blut über jedem Schaf dieser Gemeinde. Vater, jeder Angriff muss jetzt aufhören. Wir binden jedes Ritual und jedes Opfer jetzt in Jesu Namen. Und wir lösen Freiheit, wir lösen Gnade, wir lösen Liebe über den Schafen, Schutz über den Schafen, auch für die, die nicht da sind. Halleluja, die im Internet zuhören. Papa, wir zerstören alles, was der Feind geschickt hat, um uns zu zerstören. Halleluja. Wir werden nicht zerstört, wir werden stärker und wir kämpfen und wir stehen und wir sagen, Jesus Christus ist der Herr. Und jede Zunge, die sprechen wir schuldig, die sich aufgemacht hat gegen uns. Wir sprechen sie schuldig. Ja, und jede Waffe, die geschmiedet ist, wird es nicht gelingen. Ja, wir herrschen im Leben an Christi statt und Satan ist unter unseren Füßen jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du uns den Sieg gibst alle Zeit und dass wir einhergehen im Triumph zu Christi. Preis sei dir. Preis sei dir. Amen. Yes. Dürft euch setzen. Cool. Super. Kurz und knackig beten, wie der Jäger auf dem Hochsitz. Ein Schuss, ein Treffer. Amen. Ja, heute habe ich eine Predigt aufs Herz gelegt, gekriegt vom Heiligen Geist. Und ich habe so gedacht, wow, das ist ein Thema. Ich glaube, das ist das am seltensten gepredigste Thema oder Bibelstelle aus der ganzen Bibel. Darüber wird nicht viel gepredigt. Ich habe nur ganz wenig, vielleicht 2 Predigten in 32 Jahren darüber gehört. Also das ist so ein Thema, wo sich scheinbar niemand dran traut. Das ist so ein Thema, was ein heißes Eisen ist. Das ist so ein Thema, wo man vielleicht, wenn man nicht steht im Glauben und weiß, wer man ist, dass man Angst bekommt oder dass man das falsch interpretiert. Ich habe vor vielen Jahren eine Predigt darüber gehört, die war komplett falsch. Ja, die Auslegung war komplett daneben, komplett konträr zu dem, was hier eigentlich steht. Und wir gehen in 2. Korinther 12 ab Vers 1 in Neuer Genfer und da schreibt Paulus so ein paar Dinge, die ihn betreffen und da geht es richtig zur Sache. Ja. Und ich mache mal die Spannung ein bisschen raus, es geht um den Stachel im Fleisch. Oh, da kommt das Raunen, jetzt werden die immer klein an den Stühlen, manche sinken schon in den Stuhl, aber Gott ist gut. Jede Stelle, jede Botschaft, alles, was in der Bibel steht, hat einen Sinn und Zweck und es hat für uns als neue Schöpfung Sinn und Zweck. Es soll etwas verändern, es soll uns freisetzen, es soll etwas bauen und das schauen wir an. 2. Korinther 12, Abvers 1. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen, sagt Paulus. Ich bin irgendwie gezwungen, mich selbst zu rühmen. Anscheinend waren die Korinther ein sehr herausforderndes Volk. Ein sehr anstrengendes Volk, eine sehr anstrengende Gemeinde. Und er sagte, ich muss mich irgendwie heute mal selber rühmen. Und er sagte, Eigenlob nützt zwar nichts. Gott sei Dank schreibt er das dazu. Weil sonst könnte man auf eine komische Idee kommen und sagen, so wie Paulus das macht, mache ich das auch. Aber ich sage dir ein Geheimnis, manche von euch machen das trotzdem, auch ob es Paulus gesagt hat oder nicht, sie rühmen sich trotzdem gerne. Aber das ist nicht der Punkt. Es nützt zwar nichts, trotzdem will ich nur noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Hier ist Paulus, ein Mann Gottes, glaube ich, der seinesgleichen sucht. Von ganz oben in der Welt nach ganz unten in der Welt. Von ganz unten vor Gott nach ganz oben vor Gott. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht in der Welt gepriesen werden, dann bist du bei Gott verachtet. Oder du wirst bei Gott gepriesen, dann bist du von der Welt verachtet. Das kennen wir alle, oder? Wenn Gott dich ernst nimmt, nimmt die Welt dich nicht mehr ernst. Nimmt die Welt dich ernst, nimmt Gott dich nicht mehr ernst. Du kannst nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Und Paulus sagt hier, Ich lobe mich mal über den Offenbarungen, die ich habe, die Dinge, die der Herr mir in Visionen gezeigt hat, die er mir offenbart hat. Er kannte ja die Tora auswendig, davon kannst du ausgehen. Er war einer der höchsten Schüler Israels in der höchsten Uni Israels zur damaligen Zeit. Er war ein Top-Elite-Schüler mit den Bestnoten seiner Zeit, die von klein auf anfangen, die Tora auswendig zu lernen. Die müssen nicht ein Schriftstück holen, die können die komplette Tora zitieren. Aber nützt es einem was, wenn man die ganze Bibel auswendig kennt, aber nichts versteht? Wenn du kein Licht hast, um zu lesen, was da eigentlich steht, liest du nur Buchstaben. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und das bezieht sich ganz explizit auf die Bibel. Du kannst die Bibel lesen, die Satanisten lesen auch die Bibel und verstehen nichts. Moslems lesen die Bibel, verstehen nichts. Christen lesen die Bibel und verstehen nichts. Du brauchst den Heiligen Geist, der reinleuchtet und dir das groß macht und dir zeigt, um was es hier geht. Paulus sagt ja, ich habe so viele Visionen und Offenbarungen von Gott gekriegt. Gott hat mir so viel gezeigt. Ich könnte hinstehen und sagen, tschakka, ich Paulus hab's. Aber er ist erst durch eine Schule durch und diese Schule war knallhart. Die nennt man Charakterschule. Wer erinnert sich? Kommt uns das bekannt vor? Und nur wenn du durch die Charakterschule gehst, kann Gott dir Offenbarungen geben. Amen. Und Visionen. Warum? Weil du sonst mit diesen Offenbarungen und Visionen hausieren gehen würdest und sagen, stellt euch vor, was der Herr mir gezeigt hat. Ich, der große Thomas. Und dann, was kommt dann? Je höher der Flug, desto tiefer der Fall. Und weil Gott dich liebt, macht er das nicht. Sagt er lieber keine Visionen, lieber keine Offenbarungen, damit er nicht fällt. Aber wenn du bereit bist, durch die Charakterschule zu gehen, wird Gott sagen, okay, jetzt bist du durch, jetzt kann ich dir Visionen und Offenbarungen geben. Ist Paulus durch die Charakterschule? Oha, es fing an mit einem Tritt vom Pferd. Bam. Nicht vom Pferd, sondern vom Pferd. Vom Pferd runter. Boom, und da lag er. Und dann war er ein paar Tage blind. Was hat Jesus ihm gezeigt mit der Blindheit? Du meinst, alles zu wissen und zu kennen, aber du bist in Wahrheit blind. Und das war der Neubeginn, das war das Ende des weltlichen Paulus und der Anfang des geistlichen Paulus. Ich glaube, Gott macht das manchmal auch bei uns, gell? Nicht so krass, aber in Etappen. Schon mal das Gefühl gehabt, wenn du schon länger gläubig bist, ich komme mir gerade vor, wie wenn ich blind wäre, ich sehe gar nichts mehr, ich spüre gar nichts mehr, ich erlebe gar nichts mehr. Und dann wieder hast du eine Phase, wo du sagst, boah, krass, boah, das, boah. Und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus, weil ein Ding nach dem anderen aufploppt. Und so leitet uns Paulus hier in diese Geschichte rein und sagt, so will ich nun auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, hier spricht er in Neue Genfer, spricht er so in dritter Person, aber eigentlich meint er sich. Es gibt andere Übersetzungen, da sagt er ich. Aber er macht es hier so und in der Übersetzung ist es so und ich lasse es einfach mal so stehen. Er redet von einem anderen Menschen. Das mache ich oft auch hier in Predigten. Wenn ich von einem Mann eine Geschichte erzähle, sage ich, ich kannte eine Frau. Wenn es eine Frau war, sage ich einen Mann. Damit ihr nicht da sitzt und die halbe Predigt grübelt, wen meint er denn jetzt? Ja? Und wenn sie jung war, sage ich, war sie alt. Wenn sie aus meiner Familie ist, sage ich, von jemand Fremdes. Da lüge ich nicht, sondern ich mache es für euch, damit ihr ein Licht habt in der Birne und nicht grübelt, ja, wen meint er denn? Das Beste ist ja immer, wenn dann hinterher jemand kommt und sagt, hast du den und den gemeint? Dann sage ich, wenn ich das gewollt hätte, dass du es wüsstest, hätte ich den Namen genannt. Aber weil ich das nicht will, nenne ich den Namen nicht. Aber wir lernen alle dazu. Amen. Ich bin ja hier der große Kindergartenkopf. Manchmal fühle ich mich zumindest wie der große Kindergartenkopf. Aber das macht nichts. Ich glaube, Jesus geht es noch mehr so, oder? Mit uns allen. Okay. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, das weiß er noch ganz genau, also die Offenbarung, die du mal mit dem Herrn hattest, die Erlebnisse, weißt du noch den Tag und die Stunde. Der wurde bis in den dritten Himmel versetzt. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht, oder ob er außerhalb des Körpers war, weiß ich nicht. Genauso wenig. Gott allein weiß es. Ja? Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende im Paradies war oder ins Paradies versetzt wurde und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Paulus erzählt hier von sich selber und sagt, ich war im Himmel, kommt mir bekannt vor. Ich habe dort Dinge gehört, die einem Menschen in der Erde oder auf der Erde nicht gegeben sind, sie auszusprechen, da es Geheimnisse Gottes sind. Es sei denn, Gott sagt dir, wie bei Johannes auf Patmos, der die Offenbarung empfing, schreib auf. Er musste sogar die Schriftrollen essen, in echt. Aber manchmal sagt Gott auch, behalte das für dich, schweig. Ja, und Paulus sagt hier, ich war im Himmel, Jungs. Die Korinther müssen so herausfordernd gewesen sein, dass Paulus sagt, ich möchte euch jetzt mal was sagen. Ich spreche jetzt mal auf heutigem Deutsch. Er sagt, hey, ihr ganzen Klugscheißer in Korinth, ich könnte mich rühmen und preisen, ich war im Himmel. Ja, ich habe Dinge gehört, da könnt ihr nicht mal davon denken, dass es die gab, dass ich die gehört habe. Aber ich stehe mich nicht hier hin und rühme mich des Ganzen. Denn ich weiß, warum ich das erlebt habe. Weil ich durch die Charakterschule bin. Ohne Charakterschule keine Offenbarung. Wer keine Charakterschule hat und hat Offenbarungen, wird es überall rum erzählen. Ich habe. Nicht Christus hat, ich habe. Und er erzählt hier, was ihm widerfahren ist, was er erlebt hat. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen. Nichts außer meine Schwachheiten. Das ist mal eine Aussage. Er sagt, ich will mich nichts rühmen, außer meiner Schwachheiten. Wer von uns ist denn genauso drauf? Wer ist denn stolz, wobei das Wort Stolz in dem Fall hinkt, wer freut sich denn seiner Schwachheiten? Eine streckt, die ist mutig, der Rest ist nicht so mutig. Ich glaube, dass es nicht viele Menschen gibt, die sich ihrer Schwachheit rühmen. Außer die, die durch die Charakterschule sind und wissen, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich habe nichts. Aber was ich kann, was ich weiß und was ich habe, ist in Christus. Und dann weißt du, wer ist der Urheber? Christus. Wer hat sich dafür entschieden, dass ich das habe? Christus. Wer hat es mir gegeben durch seinen Geist? Christus. Wer bekommt die Ehre zurück? Christus. Und dann ist es super. Dann wirst du nicht stolz, du wirst nicht überheblich. Die Gefahr, dass du fällst, ist nicht da. Die Gefahr, dass Satan anfängt reinzuquatschen und zu mischen, ist nicht da. Das ist immer nur bei Leuten da, die sich selber preisen oder die sich selber rühmen. Er sagt, ich will mich nichts rühmen. Er sagt mit anderen Worten, ich kann auf nichts stolz sein. Ich kann nicht meine Karten ziehen und sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Lehre, meine Gemeinden, mein Aposteldienst, meine Uni, mein Zertifikat, mein was auch immer. Sagt, es bringt nichts. Also er ist zuerst durch eine ganz knallharte Schule, um an den Punkt zu kommen, wo Gott ihm Offenbarungen und Visionen gibt. Ist er jetzt durch? Ich glaube nicht, aber er ist auf dem Weg. Ich könnte jetzt auch sagen, er hat Christus erkannt, schon an einem großen Stück. Aber wie geht die Geschichte weiter? Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Als er sagt, ich habe geistliche Dinge vorzuweisen, dessen ich mich rühmen könnte und sagen könnte, hier, die Gemeinde habe ich gegründet, die und das. Er könnte vieles Dinge vorweisen, was auch wahr wäre. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf. Das geht nur durch Charakterschule. Du kannst nicht auf deinen Ruhm verzichten, wenn du nicht durch die Charakterschule bist. Sonst wird die ganze Zeit eine Stimme in deinem Ohr sagen, aber Thomas, jetzt mach dich doch mal groß. Thomas, jetzt erzähl doch mal, was du alles schon erlebt hast. Thomas, erzähl doch mal, was du alles schon... Wenn dein Herz so gestrickt ist, pass auf, das ist ganz, ganz gefährlich. Kennt ihr alle? Und unser Herzlein, jeden von uns, hat ein Stück weit so unser Herz. Was ist passiert am Sündenfall? Warum muss der Vater uns ständig lehren über das Herz und über die Seele? Am Sündenfall ist eine perfekte Seele, die nur einen Fokus hat, den Adam Gott zu loben, zu preisen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist beim Sündenfall selbstsüchtig geworden. Sie hat sich nur noch um sich gedreht, ich, mich, mir und meins. Wille, Verstand, Gefühle, ich, mich, mir und meins. Wille, Verstand, Gefühle, ich, mich, mir und meins. Hat Gott ein Problem, oder? Was ist mit dem Herz passiert? Das Herz war vollkommen und rein und lobte und pries Gott den ganzen Tag über der Schöpfung. Als der Sündenfall stattfand, wurde das Herz stolz. Stolz kam in das Herz, mit der Frucht des Baumes von Erkenntnis von Gut und Böse, wobei das Gute auch böse ist. Und dann kam Stolz in das Herz und dieser Stolz zieht täglich weg von Gott. Dieser Stolz sagt täglich, ich brauche Gott nicht. Schau in dein Leben, wenn du einen Geldsegen bekommst, wenn du irgendwie Erfolg hast beruflich, wenn du irgendwie irgendwas Gutes in dein Leben kommt, pass auf, dein Herz ist sofort dabei zu sagen, oh, das war doch nicht mehr als recht. Das war doch schon längst überfällig. Sind wir ehrlich? Was passiert da? Dein Herz ist sehr gefährlich. Ich habe das oft erlebt an Prüfungen. Prüfungen sind nicht meine Sache. Ob Führerschein, Gesellenprüfung, da bin ich immer halbtot. Das war ein Sterbeprozess für mich. Und mein Herz und meine Seele haben gesagt, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Du hast nicht genug gelernt, du schaffst es nicht. Kennt ihr das Spiel? Bei mir war es so. Und dann habe ich das Ergebnis von der Prüfung bestanden. Und dieselbe Stimme, die gerade noch gesagt hat, du schaffst es nicht, hat gesagt, wusste ich doch gleich, habe ich doch gewusst, Thomas. Dreimal auf die Schulter geklopft, du hast es drauf. Und du merkst, wenn du nicht aufpasst, Achtung, guck mal, wer da spricht. Das ist dieselbe blöde Stimme, die mich vorhin fertig gemacht hat, macht jetzt einen auf Jagger. Was ist das? Deine Seele und dein Herzlein. Die reden beide, aufpassen. Und beide musst du unter die Kontrolle kriegen. Ja, wie ich oft schon euch gesagt habe, die Seele ist eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Wer muss die Kontrolle über sie bekommen? Der Geist. Der Geist hat die Kontrolle verloren beim Sündenfall. Und da hat die Seele und das Herz angefangen zu rebellieren, sich unabhängig von Gott zu machen und sich unabhängig von deinem Geist zu machen. Und wenn du von neuem geboren wirst, passiert etwas, dass der Geist wieder in die Herrschaft kommt, nämlich das, was Adam verloren hat, kriegst du als neue Schöpfung zurück, die Herrschaft im Geist. Und deine Seele sagt, ach, ist das schön, ich habe es so lange vermisst. Nee, was sagt die Seele? Das passt mir jetzt aber überhaupt nicht, ich war die ganze Zeit Chef, jetzt soll ich mich unterordnen. Nein, das will ich nicht. Deswegen schreibt die Bibel ständig vom Fleisch. Wenn die Bibel vom Fleisch schreibt, fasst sie das Herz und die Seele zusammen in dem Begriff Fleisch. Wer fleischlich gesinnt ist, streitet gegen den Geist. Und wer geistlich gesinnt ist, streitet gegen das Fleisch. Also ist unsere Aufgabe als Gläubige, und Leute, ich habe das jahrelang nicht verstanden. Ich bin fast verrückt geworden in meinem Kopf, weil ich nicht mehr wusste, wer spricht denn da? Ich habe gesagt, ich drehe durch, ich komme in die Klapse. Es dauert nicht mehr lange, ich komme in die Klapse, ich gehe freiwillig. Bis der Heilige Geist anfing, mir diese Dinge, er sortierte erst einmal und sagte, was haben wir denn alles? Wir machen mal eine Ist-Aufnahme. Geist, Seele, Leib. Und dann Herzelei noch dazu. Was? Herzi auch noch? Oh Gott, vier. Ich hatte doch schon Satan als Feind, jetzt habe ich vier als Feind. Oh, nee, drei, vier. Oh, hier. Aber wenn Gott es sortiert und sagt, so, jetzt gucken wir uns jeden Punkt einzeln an. Da habe ich ja über Jahre hier gepredigt, die schon lange da sind. Ihr wisst es, die anderen könnt euch die alten Predigten anhören. Um rauszusortieren, wo passieren die Dinge. Und wir müssen Herrschaft nehmen. Leute, ich höre nicht viele Predigten, wo du eine Eigenverantwortung gelernt bekommst, wo du gezeigt bekommst, dass du herrschst über deine Seele und über dein Herz, wenn du bereit bist, Ja zu sagen. Und wisst ihr, was die Christenheit daraus macht? Wir brauchen Healing Rooms. Wir brauchen Kuschelecken. Wir brauchen Licht- und Lasershow für die Jungen, sonst kommen die nicht mehr. Wir brauchen für die Alten so Oma-Opa-Café. Wir brauchen für die Rocker brauchen wir ein bisschen fetzigere Musik. Wir müssen so einen Lobpreisabend machen, dass jeder auf seine Kosten kommt. Leute, wenn du im Geist lebst und im Geist wandelst, sind diese Dinge niedlich, aber du brauchst sie nicht mehr. Hat Paulus das alles gemacht? Hat Jesus das gemacht? Hat Jesus gesagt, heute im See Genezareth machen wir ein Live-Konzert, kommt mit dem Boot, ich stehe am Strand und die Lichtshow, die Engel, die wackeln mit den Fackeln, das wird richtig toll. Davon lese ich nichts. Und ich bin nicht gegen solche Sachen, aber ich bin dagegen, wenn es etwas ersetzt. Immer wenn etwas die Wahrheit ersetzt, ist es schlecht. Wenn die Wahrheit da ist und du hast noch was zusätzlich, ist es gut. Wenn ich meine Frau von Herzen liebe und sie liebt mich von ganzem Herzen, ist unsere Ehe gut. dann können wir miteinander essen gehen. Dann ist das Essen gehen gut. Da können wir ins Kino gehen, ist das Kino gehen gut. Da können wir ins Schwimmbad gehen, Wellness machen, dann ist das Schwimmbad gehen gut. Wenn aber unsere Ehe unter uns nicht passt, was nützt mir Essen gehen? Was nützt mir ein Schwimmbad gehen? Was nützt mir der Kinofilm? Nichts. Und genauso ist es mit der Beziehung zu Jesus. Wenn unser Herz und unsere Seele nicht in die Sauberkeit kommen, und ich nenne es einfach mal Charakterschule, weil mir kein anderes Wort dafür einfällt, dann wird es schwierig. Dann wird es echt schwierig, Leute. Als er sagt, ich könnte mich hier rühmen, in Vers 6, wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf. Sind wir auch bereit, auf das zu verzichten, was wir mit Jesus schon erlebt haben, um zu sagen, darum geht es nicht. Es geht um ihn alleine. Und damit andere Menschen, die in unser Leben kommen, nicht staunen, was wir alle schon erlebt haben, sondern staunen, was Christus in der Lage ist zu tun. Führe ich Leute zu mir, mache ich sie abhängig von mir, mache ich Jünger von Thomas, Nachfolger von Thomas, Begeisterte von Thomas oder mache ich Nachfolger von Christus, Jünger von Christus und Nachfolger von Jesus? Leute, das ist ein Unterschied. Und du merkst es innerhalb 2 Minuten, wenn du in eine christliche Versammlung kommst, egal wie die heißt, egal wo die ist, egal wer die abhält. Du musst dich mit den Leuten unterhalten, du merkst innerhalb 2 Minuten, wo die stehen. Sofort. Nämlich mit was das Herz voll ist, wird der Mund übergehen. Oh Thomas, hast du gesehen, was wir für ein tolles Gemeindegebäude haben? Guck dir mal die Fliesen an. Ich erlebe es immer wieder. Wow, ja, gleich wo ich rein bin, habe ich die Salbung der Fliesen gespürt. Hab gedacht, wow, ihr Fliesen, ich falle auf euch nieder und ich bete euch an. Oh, du geheiligte Fliese, ich lobe dich. Danke, dass ich auf dir schreiten darf. Manchmal frage ich mich, geht's noch oder haben die den aber das wird dort gelehrt, Leute. Schaut euch unser schönes Gebäude an, was der Herr uns geschenkt hat. Wisst ihr, dass das genau dasselbe ist, was die Juden in Jerusalem gemacht haben? Warst du schon bei uns im Tempel? Hast du schon mal unseren Tempel gesehen? Eins der 7 Weltwunder. Wow, die haben nicht gesagt, da drin findest du den Herrn. Hast du schon unseren Tempel? Wow. Ich habe mich oft gefragt, warum Gott zugelassen hat, dass der Tempel vernichtet wurde. Darum, dass sie aufwachen und merken, es geht nicht um ein Gebäude, es geht um ihn. Und wenn du im Gefängnis sitzt oder dich in der Kanalisation versteckst und Gott kommt mit dir dahin, ist das der Tempel Gottes. Wo du bist. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Du musst ein echter Prediger sein, mit echtem Leben Beispiel vorausgehen. Dein Leben muss sauber sein. Wir sind nicht perfekt, davon rede ich nicht. Aber irgendwo muss dein Leben echt sein, es muss sauber sein. Und was du predigst, muss echt und sauber sein. Leute, ich habe noch Sünde in meinem Leben. Und ich sage euch oft, ich predige nicht einen perfekten Thomas. Ich predige einen perfekten Christus und ein perfektes Wort Gottes. Und da müsst ihr euch drauf verlassen, nicht auf mich. Ich werde euch immer wieder enttäuschen, ihr mich. Und dafür haben wir Charakterschule für Gnade und Liebe, Vergebung, Gnade, Liebe, Vergebung, Gnade, Liebe, Vergebung. Aber Christus wird dich nie enttäuschen und das Wort Gottes auch nicht. Du wirst nie erleben, dass das Wort Gottes nicht mehr funktioniert. Der Heilige Geist wird nicht sagen, oh, da ist gerade der Akku leer, warte mal noch eine Woche, dann kannst du wieder beten für Heilung, dann ist der Heilungsvers wieder aktiv. Die Woche ist gerade der Akku leer im Heilungsvers. Wird nicht passieren. Ist es gut? Er sagt, hey, schaut mein Leben an und macht euch ein Bild aus meinem Leben. Paulus hat vieles erlebt. Manchmal haben andere Gemeinden ihm Geld geschickt, weil da, wo er gerade war, die waren geizig. Die haben ihm gar nichts gegeben. Manchmal hat er wieder als Zeltmacher gearbeitet, weil die nichts geben wollten, nicht mal was zu essen. Aber es hat ihn nicht abgehalten, bei denen zu bleiben. Charakterschule. Charakterschule bedeutet täglich sterben. Ist ein tägliches Absterben. Und rausziehen von Unkraut. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarung etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich diese außergewöhnlichen Offenbarungen stellen etwas dar in seinem Leben, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, sag mal, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde. Er war auch in der Gefahr, abzurutschen und wieder in Chaga, ich kann's, Chaga, ich weiß es, Chaga, ich hab's. Leute, Jesus guckt das eine Weile an und dann muss er Notbremse ziehen, weil du mit 200 km/h mit Vollgas auf den Grand Canyon zufährst. Und er dich so sehr liebt, dass er sagt, Thomas hat alle Stoppschilder überfahren, jetzt muss ich ihm einen 40-Tonner über den Weg schicken. Dann kracht's ordentlich und es klemmt ein bisschen was ist kaputt, aber du hast überlebt. Ist Gott gut? Er sagt, ich verzichte darauf. Sind wir auch bereit, auf jegliche Ehre und Anerkennung und Lob und Preis zu verzichten, um zu verhindern, dass wir anfangen, uns auf irgendetwas was einzubilden. Leute, wenn das nicht im Wort stehen würde, dann wäre die Gefahr nicht da. Unsere alte Seele möchte immer noch Ehre bekommen. Warum schminken wir uns? Warum richten wir uns? Warum stylen wir uns? Weil wir gut aussehen wollen. Wenn nur meine Frau und ich alleine auf dieser Welt wären, würde meine Frau sich nicht so viel schminken und ich mich nicht so viel stylen. Weil wir denken, ja, sieht ja keiner. Komm, sei ehrlich. Warum machen wir das? Oft für die anderen. Wir kaufen uns ein neues Kleid und dann warten wir, dass jemand kommt und sagt, wow, ich habe ein tolles Kleid. Das sind harmlose Dinge jetzt, harmlose Beispiele. Oder wir ziehen Anzug und Krawatte an und dann sagt jemand, oh, bist du schick. Oh. Oder ich mag ja keinen Anzug und Krawatte, aber wenn ich mal welche anhabe, manchmal auf einer Hochzeit oder Beerdigung oder sonst wo, dann gucke ich so einen Spiegel und dann fühle ich mich auf einmal. Ich fühle mich auf einmal, wie wenn ich der Bankdirektor wäre, so. Irgendwas in mir sagt auf einmal, wow, was ist denn jetzt mehr, wow, wie vor 2 Minuten, wo ich das Ding noch nicht anhatte. Merkt ihr, wie das Spiel läuft? Attenzione, aufpassen. Dein Herzlein, deine Seele, die wollen gefeiert und gepriesen und gelobt werden. Ich finde es immer das Beste bei so Models, wenn sie da so Modelshow machen, so, wie heißt die, Miss World, Mrs. Universum oder wie die alle, keine Ahnung, was weiß ich. Ist immer gut, wenn sie denen keine Fragen stellen. Ich denke mir, man guckt dir die Hülle an. Ja, schöne Hülle. Aber wo ist der Inhalt? Die kriegen eine Frage gestellt. Wenn die vorher nicht abgesprochen ist, weiß die Antwort nicht. Manchmal mittlerweile sind auch ein paar dabei, die haben Medizin studiert. Aber das ist eine seltene Kombination. Eher ist es anders. Ne? Und ich denke mir, man guckt dir an, was die Welt preist. Oder Sportler. Boxer, alles Mögliche. Am besten keine Fragen stellen. Und im Gegenzug sind Menschen, die oft hochintelligent sind, sind nicht die schönsten. Komisch verteilt in dieser Welt, gell? Aber für mir ist vielmehr der Inhalt wichtig wie die Hülle. Und ich glaube Gott auch. Ich persönlich glaube, dass Jesus ein nicht schöner Mann war auf dieser Erde. Ich glaube auch nicht, dass der lange Haare hatte. Ich glaube, der hatte kurzes Haar und einen Vollbart. Und ich glaube, dass der vom Gesicht her kein schöner Mann war. Denn er kam nicht, um Leute mit seiner Schönheit zu beeindrucken. Ich glaube, in Jesaja steht, wenn ich es richtig weiß, er war von keiner Gestalt, die uns gefiel. Natürlich doppeldeutig, erstmal wie er normal aussah und dann, was am Kreuz passierte. Wir schauten auf ihn herab und verachteten ihn. Der war nicht wie hier Conchita Wurst oder hier die Hollywood-Schinken da aus den 50ern. Also, das war ein ganz normaler Jude wie du nicht. Davon bin ich überzeugt. Wenn Jesus das allerverachtetste Land rausgesucht hat, dort die allerverachtetste Gegend, dort die allerverachtetste Stadt und in dieser allerverachtetsten Stadt den allerverachtetsten Ort, nämlich einen stinkenden Stall und dort die Krippe, dann glaube ich, dass er von seiner Erscheinung her auch ganz demütig war. Glaubt ihr das? Ich glaube es. Und diese ganzen Bilder hier immer auf Flohmärkten, schon mal gesehen? Diese halbe Frau mit Vollbart und den Heiligenschein, das ist sowieso nicht biblisch, Das hat was mit dem Sonnengott Ra zu tun, aber damals nicht die Zeit dazu. Schon mal gesehen bei den Katholiken, IHS, ihr wisst ja, für was das steht. Isis, Horebset, die drei ägyptischen Götter, aber ist alles christlich. Aber das ist auch jetzt nicht das Thema. So, damit er sich nicht was darauf einbilde. Und jetzt kommt er zur Sache. Und ich bin froh, dass ich nicht Paulus heiße. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarung etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mich auf etwas einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden. Von wem? Vom Vater. Bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Das fühlt sich gut an. Morgens, Mittag, abends. Abends mit Beleuchtung. Pass auf, was hier steht. Einem Engel des Satans wurde erlaubt. Er darf nicht. Ihm wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Leute, das ist mal ein Satz. Er sagt hier nicht, liebe Korinther, stellt euch vor, der Satan quält mich mit einem Stachel. Los, geht mal in die Fürbitte und betet mal, was da los ist. Betet mal bitte, dass das weggeht. Und wenn dann die Antwort kommt, das ist vom Herrn. Nee, ich binde diesen Eindruck, Herr, sprich du. Er verstand und er wusste, es muss so sein, weil er noch nicht fertig ist. Mit was? Mit der Charakterschule. Oha. Leute, das ist eine Baustelle, oder? Das ist eine Baustelle. Gott erlaubt Satan, und ich bin froh, dass ich nicht so eine große Berufung habe wie Paulus. Ich habe nur kleine Stachel bisher gehabt, nicht so einen großen, aber Gott wusste, was er tat bei Paulus, weil er wusste, er muss das Wort schreiben. Und Gott kann keine Vermischung von Emotion und Mischmasch und Seele vermischen mit Versen, die das reine Wort Gottes sind, um sie aufzuschreiben, damit es die Bibel wird. Gott sagte sich, den Schmerz, durch den Paulus muss, ist besser, als wenn 2000 Jahre meine Gemeinde durch einen Schmerz geht, weil sie Verse liest, die nicht mein Wort sind. Verstanden? Alles hat Ursache und Wirkung. Und Paulus verstand es. Er verstand es. Obwohl es ihm zu viel war. Und er sagt, ich habe dreimal, im nächsten Vers, Vers 8, ich habe dreimal deswegen zum Herrn gebetet und ihn angepflegt, denn Satans Engel möge von mir ablassen. Schmerzen tun weh. Angriffe sind eklig. Angriffe sind heftig. Aber der Heilige Geist war so gut, dass ihm sagt, Paulus, lass es zu, weil es Charakterschule ist und wir beide ein Ziel haben. Von dir muss noch etwas sterben, was mir sonst im Weg steht. Deswegen sage ich euch so oft, wenn ich Christen treffe, die noch nie durch Charakterschule sind, noch nie durch ein Tal der Tränen, noch nie durch Angriffe sind, noch nie den Feind erlebt haben, dann frage ich mich, sind die wirklich wiedergeboren? Gerade haben wir Psalm 23 gebetet. Im Tal des Todesschattens. Nicht des Todes Schattens, das war schon hart genug für David. Bist du bei mir? Zeig mir einen in der Bibel, der nicht durchs Tal der Tränen ist. Ich kenne keinen einzigen. Selbst Jesus ging durchs Tal der Tränen im Garten Gethsemane. Alle mussten durch die Charakterschule. Jona haben wir uns neulich angeguckt. Der stank nach Fisch eine Weile. Wo ich in Izmir war, bin ich durch den Fischmarkt gelaufen. In der Altstadt. Das sind eigentlich keine Touristen, das ist so ein einheimisches Ding. Ich habe gesagt, mein Neffe kannte da so einen einheimischen Fremdeführer. Sag mir, ich will dahin, wo keine Touristen sind. Und da gab es alles. Gewürze, Klamotten, Schuhe, alles. Und dann war eine Abteilung, war der Fischmarkt. Da sind wir dann rein. Da habe ich gesagt, können wir so schnell es geht wieder raus. Sag, Alter, mir... Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, wow, so hat wahrscheinlich Jona gekrochen. Aber noch ein bisschen schlimmer. Manchmal muss man das erleben, damit man live merkt, wow, es gibt ja kein Geruchsfernsehen, gell? Wir sind so Fernsehen gewöhnt, aber ohne Geruch. Aber das war live und in Farbe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angepflegt, der Satansengel möge von mir ablassen. Und jetzt reagiert Jesus. Schauen wir uns mal an, wie Jesus reagiert. Ja, sofort ging er weg. Ach, oh, das steht da gar nicht, habe ich gerade gedacht. Nee, was steht hier? Doch der Herr hat zu mir gesagt. Hat der Herr auch schon mal doch zu dir gesagt? Doch der Herr hat was anderes gesagt? Hat der Herr dir schon mal Nein gesagt, wo du Ja erwartet hast? Oder Ja, wo er Nein gesagt hat? Willkommen im Club. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Sag das mal manchen Christen. Die sagen dir, Alter, ich glaube, es geht noch. Ich glaube, du spinnst. Ich brauche keine Gnade, ich brauche mal Ruhe. Der soll einfach den Engel wegtun und dann ist alles wieder gut. Alles ist wie vorher. Nein, du stellst dich hinten in der Schlange mit der Charakterschule wieder an. Stimmt's? Wenn wir die Klasse nicht bestanden haben, müssen wir die Klasse wiederholen. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Dieser Satz braucht ein paar Jahre, bis du den verstanden hast. Dass seine Kraft in den Schwachen oder in der Schwachheit zur Geltung kommt. Wenn du merkst, ich kann das gar nicht, ich weiß das gar nicht, ich will das gar nicht, kommt seine Gnade in Aktion. Dann weißt du, dann kannst du, dann willst du plötzlich. Aber nur solange wie er bei dir ist. Weil wenn er weggeht, merkst du, ich kann nicht, weiß nicht, will nicht. Und dann betest du vorher, Herr, verlasse mich nicht, bleib bei mir, denn es will Abend werden. Und der Herr sagt, ich bin bei dir. Die andere Seite ist, wenn jemand immer ohne den Herrn anfängt und aufhört, sagt der Heilige Geist irgendwann, gut, dann lass ihn machen. Dann lass ihn mal selber wurscheln. Das ist ein hartes Leben. Da gibt es auch einige Geschichten in dieser Welt, wo Männer und Frauen Gottes kläglich gescheitert sind, weil sie immer angefangen haben, ähnlich wie Saul. Saul hat immer angefangen ohne Gott und aufgehört ohne Gott. Gott hat ihm gesagt, greif das Land an, vernichte alle, hat er nicht gemacht, hat sie am Leben lassen. Dann hat Gott gesagt, nicht angreifen, zu Hause bleiben, hat er Krieg erklärt. Er hat immer das Gegenteil gemacht von dem, was Gott, bis Gott gesagt hat, ich habe ihn verworfen, mit dem kann ich nichts anfangen, den kann ich nicht gebrauchen. Logischerweise. Gott sei Dank gibt es für uns Gnade. Daher will ich mich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meinen Schwachheiten rühmen. Wow, der hat was verstanden. Hä? Er sagt, Herr, mach das weg. Und der Herr sagt, nee. Der Herr geht eigentlich gar nicht drauf ein, wenn man es genau nimmt. Er redet nicht von Satan, Jesus. Er redet auch nicht vom Stachel. Er sagt nur, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade kommt zur vollen Kraft, zur vollen Auswirkung, zur vollen Ausdehnung, zur Fülle in deiner Schwachheit. Paulus hat nicht gebockt und rebelliert und gesagt, so, jetzt reicht's mal. Habe ich nicht für dich so lange Jahre alles gemacht und getan und Gemeinden gebaut und jetzt kommst du mir mit dem Satan und jetzt ist aber das Maß voll. Kennt ihr solche Christen? Kennt ihr so einen Teil eures Herzens, wo manchmal bockt? Paulus sagt hier, daher will ich mich nun mit größter Freude. Ich habe das noch ein paar Mal lesen müssen heute Morgen, gestern schon. Heiga, steht da wirklich mit größter Freude? Das ist schon eine Aussage, oder? Da könnte auch stehen, er hat es zur Kenntnis genommen. Wenn du deinem Kind was sagst und das Kind sagt, Mama, ich habe es zur Kenntnis genommen, ist ein Unterschied, wie wenn es sagt, mit größter Freude, Mama, mache ich das. Das ist ein Unterschied, oder? Oder du bist Arbeitgeber und hast einen Arbeitnehmer und sagst, ne, erledigen Sie das bis 16 Uhr. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Was heißt das jetzt? Oder jemand sagt, ja, mit größter Freude mache ich das noch, Chef. 16 Uhr ist es erledigt. Das ist ein Unterschied. Und er sagt hier mit größter Freude. Und ich glaube, wenn es nicht ehrlich gewesen wäre, hätte Gott nicht erlaubt, dass das in die Bibel geschrieben wird. Mehr als alles andere rühme ich mich deshalb meiner Schwachheiten, weil dann, sag mal, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Er hat Ja gesagt zu der Charakterschule. Er hat Ja gesagt zu dem Prozess. Wir lesen, dass er vorher schon mal durch die Charakterschule ist, wo er sagt, ich habe mich entschieden, dass die Leute in mein Leben schauen, was lebe ich, was predige ich, und da sollen sie ein Bild von mir haben. Und dann geht es nochmal eine Stufe weiter und er sagt, ich habe einen Stachel im Fleisch und dieser Engel des Satans darf mich boxen, schlagen auf gut Deutsch. Das ist heftig. Aber er wusste, ey, da stirbt was ab. Und zwar in der Seele. Wer weiß noch, was ist die Seele geworden bei dem Sündenfall? Ja, aber ich habe vorhin ein anderes Wort benutzt. Weiß noch jemand? Selbstsüchtig. Die Seele wurde selbstsüchtig. Und im Deutschen sind manche Worte gut. Sie wurde süchtig auf sich selbst. Die Seele hat null Bock auf Veränderung. Die ist in der Werbung dabei. Du darfst so bleiben, wie du bist. Und Jesus sagt, nein, nein, du brauchst Veränderung. Und es tut weh. Es ist Wille, Verstand, Gefühl, was in die Ordnung Gottes kommen muss. Und genau da dockt auch der Teufel immer an. Der Teufel kann deinen Geist nicht andocken. Er kann ihn nicht verführen. Er hat aber 6000 Jahre Zeit gehabt, die Menschheit zu studieren. Und er dockt immer an über Wille. Das willst du doch gar nicht, Thomas. Denk doch mal drüber nach. Das macht doch keinen Sinn, Verstand. Und dann wird es dir schlecht, Gefühle. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, bist du weg vom Fenster, weil du hast dich für die falsche Seite entschieden. Du empfängst aus der falschen Quelle. Christus, seine Quelle ist heilendes, frisches Lebenswasser. Im Teufel, seine Quelle ist stinkende Drecksbrühe, die total giftig ist. Und der Teufel kommt nie mit der vollen Dosis von Gift. Bei Gift sagt man, die Dosis macht's. Mensch, ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. Die Dosis macht das Gift aus. Und da ist der Punkt, weil du langsam vergiftet wirst. Wenn jemand vom Glauben abfällt, wenn jemand den Weg mit Christus verlässt, der wacht nicht morgens auf und sagt, so, das war's. Nein, es ist ein Prozess über Tage, Wochen und Monate, manchmal auch über Jahre, wo immer mehr dazu kommt, was ihn nervt, was ihn ärgert, wo er keinen Bock hat. Oder wo eine Predigt nach der anderen im Gottesdienst ist über ein Thema, wo du sagst, da habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Vergebung zum Beispiel. Es gibt jemanden in deinem Leben, wo du sagst, nein, dem vergebe ich nicht. Und Sonntag für Sonntag predigt der Heilige Geist durch den lieben Pastor Thomas. Du sollst vergeben, vergib, 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 vergib. Und du sitzt drin, vergib, 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 vergib. Wenn der nächsten Sonntag nochmal davon spricht, bin ich weg. Das hat nicht plötzlich angefangen, sondern es ist langsam das Gift, wo der Feind dir sagt, noch ein Schlückchen, noch ein Schlückchen. Was macht Gift? Es betäubt. Es lähmt. Es nimmt dir die Klarheit zum Denken. Es nimmt dir die Kraft, Entscheidungen zu treffen. Bis es dein Körper so weit übernommen hat, bis zum Schluss deine Atmung stehen bleibt oder dein Herz. Was den Tod bedeutet. Deine geistige Atmung kann auch stehen bleiben. Deswegen tragen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit, Leute. Damit dein Herz und deine Lungen geschützt sind. Hast du keine Gerechtigkeit? Spürst du nicht Gerechtigkeit? Lebst du nicht? Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Kommt Verdammnis in dein Herz. Schon mal erlebt? Verdammnis konnte in dein Herz kommen, weil du nicht mehr bekannt hast, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bumm, Punkt, aus. Du hast was gemacht, bist gefallen, anstatt zu sagen, Herr, wasch mich rein mit deinem Blut, danke, dass du mir vergibst, ich stehe auf, ich schüttel den Staub ab, ich gehe weiter. Hilf mir, das nicht mehr zu tun, Herr. Stehst du und denkst, weil der Feind kommt, ein Schlückchen Gift. Ah, Thomas, das hast du schon 3368 Mal gemacht. Willst du das 69. auch? Komm, der Herr ist sauer. Der hat keinen Bock mehr auf dich. Was willst du schon wieder? Dasselbe Gebet beten. Hast du erst gestern, jetzt schon wieder. Kennt ihr das Spiel? Pass auf, das ist genau das Gift vom Feind. Ich will sauberes Wasser, klares Wasser. Was macht sauberes, klares Wasser? Es durchspült deinen Körper, es reinigt deinen Körper, es entfernt Giftstoffe. Wenn du zu wenig Wasser trinkst, vergiftet dein Körper. Du musst viel Wasser trinken, damit dein Körper... Warum will der Feind, dass wir Energy-Drinks trinken, Coca-Cola trinken, Bier trinken und was es sonst noch alles gibt? Warum will er das? Warum hat er tolle Vitamin-Drinks gemacht, wo 50% Zucker ist? Oh, drink the vitamin, it's good for you. For you and for W. Wasser ist das Beste, was du trinken kannst. Natürlich kann man das andere auch mal trinken, das ist ja nicht die Botschaft. Aber ich hatte in der Firma einen Gesellen, wo ich gelernt habe, der hat jeden Tag einen Liter Cola getrunken. Über Jahre, jeden Tag. Auf einmal ist er zusammengeklappt, Not-OP, der Magen durchgebrochen. Hat der Cola ein Loch in den Magen gefressen. Der ist fast gestorben, 21 Jahre alt. Aber es war dann natürlich nicht das Cola, das war dann, ne? Nee, es war's Cola. Ist nicht gesund. Aber manche lassen sich nichts sagen. Aber wir hören das Wort, oder? Wisst ihr, und im Geist ist es dasselbe, wenn wir geistlich Wasser trinken von Jesus. Warum will er uns von der Quelle des ewigen Lebens trinken lassen? Weil es gut für uns ist. Weil es das Ziel ist, dass wir gesund sind. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Kannst du das heute Morgen auch sagen? Meine Gnade ist alles, seine Gnade ist alles, was ich brauche. Seine Gnade ist alles, was ich brauche. Und mit größter Freude, ja, rühme ich mich meiner Schwachheit wie Paulus, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Er predigt sich selbst. Seht ihr das? Wer ist der größte Prediger in deinem Leben? Paulus tat dasselbe. Er predigt sich selber. Natürlich ist das auch für uns und aufgeschrieben und in den Gemeinden geschickt oder dort gepredigt und dort aufgeschrieben. Aber er predigt sich selber. Er hat verstanden, hey, ich habe gerade brutale körperliche Schmerzen, aber Jesus hat zu mir gesagt, ich soll mir seine Gnade genügen lassen. Also hat es Sinn und Zweck. Charakterschule tut weh. Aber die ist säubernd, reinmachend. Immer mehr in Richtung Christi. Weg von Thomas, Richtung Christi. 10. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren. Jetzt wird er noch krasser. Er kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Wer will tauschen mit ihm? Brauchst du nicht? Du bist schon genauso mit drin. Du gehörst zur selben Firma, zur selben Familie. Vielleicht bei dir im Promillebereich, Gott sei Dank vielleicht, aber wir erleben das auch. Und er sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wow, welch eine Aussage, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Seht ihr, wie krass das ist? Wenn du den Islam anguckst und was dort gelehrt wird, ist es genau das Gegenteil von dem, was die Bibel lehrt, was Jesus gelehrt hat, was Paulus gelehrt hat. Ich habe mich oft mit Moslems unterhalten, die haben gesagt, ich kann nicht an Jesus glauben, das ist ein schwacher Gott. Ich will einen Gott, der stark ist. Allah ist stark, Mohammed ist stark. Ich will nicht einen Gott, der am Kreuz stirbt. Sie wollen auch keine Charakterschule, überhaupt nicht. Braucht man da auch nicht. Muss nur niederbeugen und anbeten und alles läuft sein Ding. Aber Jesus geht an unser tiefstes Inneres. Boah, das ist eine Herausforderung, Leute. Und man sieht es von außen nicht, was in dir passiert. Gell? Keiner sieht es. Schon mal jemand gekommen, wenn es dir gar nicht gut geht, und hat dir einen dummen Spruch um die Ohren gehauen, wo du denkst, oh, ein liebes Wort wäre jetzt dran gewesen. Ja, man sieht von außen nicht, wie es dir geht. Ist manchmal vielleicht ganz gut. 5 Punkte habe ich mir aufgeschrieben zum Ende dieser Predigt. Darfst du mitschreiben? Punkt 1 ist, Gott lässt keinen Stolz zu. Gott lässt keinen Stolz zu. Nicht einen, keinen. Gott lässt bei niemand Stolz zu. Gott sei Dank. Amen. Halleluja. Hast du da ein Amen? Hast du da ein Halleluja? Nochmal. Die Seele ist selbstsüchtig und das Herzlein ist stolz. Und je mehr deine Seele und dein Herz wieder in die Unterordnung des Geistes kommen, desto mehr merkst du, wie frei du bist. Du brauchst keine Anerkennung mehr, du brauchst kein Lob mehr, du brauchst keinen Ruhm mehr. Und dann bist du wirklich frei. Ist das eine gute Sache? Ist das ein guter Prozess? Es gibt nichts Anstrengenderes wie Leute, die abhängig sind von Lob. Stell dir mal vor, du hast einen Mitarbeiter in deiner Firma, wenn du Chef bist, und die arbeiten nur, wenn du sie lobst. Du musst jede Stunde raus und sagen, ihr macht es super, und gehst wieder rein. Würdest du dir solche Arbeitnehmer wünschen? Und wenn du nicht rausgehst, weil du gerade vergessen hast, rauszugehen, sitzen die und überlegen wieder. Da wird doch jeder sagen, es ist eine Katastrophe. Die sehen dann ihr Gehalt als Spende, nicht als Lohn. Aber du bist ja nicht Arbeitgeber, um zu spenden, du bist Arbeitgeber, um Löhne zu bezahlen für Arbeit, die geleistet wurde. Korrekt? Achtung! Und da lässt Gott auch keinen Stolz zu. Leute, die immer Lob brauchen, sind die stolzesten Menschen. Ich habe ja schon oft gesagt, wenn eine Frau hübsch ist, extrem hübsch, ist es eher ein Fluch als ein Segen. Warum? Weil sie frühester Kindheit schon lernt, wie alle, wow, boah, wow, boah. Und dann wird es ein Programm in ihr, was ständig gefüttert werden will. Sie, bis zum Schluss will die, oh, wow, oh, toll. Und dann mit 40 geht's los mit Lifting, Botox. Warum machen die das alle? Sie vergewaltigen ihren Körper, weil sie weiterhin abhängig sind von wow, oh, toll. Jetzt kommen aber Falten und man merkt die Jahre. Und das wow lässt nach, das oh lässt nach und das toll lässt nach. Dann will man nachhelfen. Bei Männern dasselbe. Und das Krasse ist, das ist die Seele, die immer gefüttert werden will. Eine furchtbare Herrin. Stolz ist so. Es gibt so viele Facetten von Stolz, wo Menschen irgendwo sich die Anerkennung suchen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann oder eine Frau, die wirklich mit dem Herrn gehen, nah beim Herrn sind, dass die irgendwie überheblich wurden oder irgendwo so Starallüren entwickelt haben. Das machen nur Leute, die in der Seele sind. Oder denen ihr Herz so verletzt ist, dass sie es kompensieren müssen mit dieser Anerkennung. Das ist auch fatal. Viele Leute, die berühmt geworden sind, kamen aus der Gosse und haben sich gesagt, ich kann das und wenn ich jemals reich bin, Elvis, seine Geschichte, die waren bettlarm. Der lebte in einer Holzhütte, im Holzverschlag. Das war nicht mal wind- und wasserdicht. Und dann, was hat er gemacht, als er reich war? Sein Ding war, meine Mutti kriegt als erstes ein Haus und ein Auto, um mir zu zeigen, ich habe es geschafft. Hat es ihm geholfen? Er starb an Drogen. Warum musste er Drogen nehmen, wenn er alles hatte? Weil die Seele nicht zufrieden wird. Merkt ihr das? Die Seele wird nie zufrieden. Die kommt nie an den Punkt und sagt, jetzt ist gut. Nur Gott kann die Seele wiederherstellen. Das ist das Wichtige, was du in der Welt sehen musst. So viele Reiche und Berühmte bringen sich um oder werden umgebracht, wie auch immer. Aber du siehst, die sind nicht glücklich. Weil sie irgendwann merken, mein Haus, mein Auto, mein Boot, dann wird das Haus, das Auto, das Boot noch größer. Dieser Milliardär Abramowitsch hat sich eine Yacht bauen lassen. Das war die größte Privatjacht, die je gebaut worden ist. Dann hat so ein griechischer Milliardär sich auch eine Yacht bauen lassen, die war einen halben Meter länger wie seine. Und an dem Tag, wo der Stapellauf war vom Abramowitsch, könnt ihr selber googeln, hat er gesagt, boah, das geht nicht, ich wollte die längste haben. Dann hat er nochmal ein paar hundert Millionen genommen, ich weiß nicht, was das gekostet hat, hat die zurück in die Werft und hat sie um anderthalb Meter verlängern lassen, damit die länger ist wie von dem Griechen. Ja, wir lachen darüber. Aber so sind diese Leute. Die sind nicht zufrieden, weil das Zufrieden nicht kommt, weil die Seele weiterschreit. Fütter mich. Eine Frau, zwei, zehn, hundert. Dann von allen Farben eine Frau. Dann da nochmal zehn. Versteht ihr? Autos, dasselbe. Von jeder Marke, dies, sell jenes. Ich habe neulich ein Interview gesehen, wo ein Verkäufer von Porsche gesagt hat, ja, was sind denn so die Hauptkäufer von Porsche? Ja, die, die schon einen haben. Die kaufen einen für 300.000 oder so, dann ist der zwei Jahre alt, dann kommt der neue Porsche raus. Dann wollen sie den haben. Dann bestellen die, ich habe lachen müssen, den neuen Porsche genau wie der alte ist. Dasselbe Leder, rote Ziernadel, dieselbe Ausstattung und dann wird der alte verkauft. Nur damit sie sagen können, ich habe den neuen. Der alte ist noch nagelneu, der hat 1000 Kilometer oder so, die fahren ja nicht damit, ist ja nur, dass sie das Gefühl haben, ich habe den neuesten Porsche in der Garage. Ich meine, für Porsche ist das eine super Sache. Aber ich denke mir, als wenn ich so Geschichten höre, wow, krass, wie krank diese Welt ist. Ja, sie sucht immer nach der Gemeinschaft, eigentlich sucht der Mensch nach der Gemeinschaft, die Adam mit Gott hatte. Die Seele schreit nach diesem Spazierengehen mit Gott im Garten. Das ist das, was Adam ausmacht, das Spazierengehen mit Gott im Garten. Was machen wir, wenn wir Lob preisen? Wir gehen mit Gott spazieren im Garten. Was machen wir, wenn wir beten? Was machen wir, wenn wir an ihn denken? Was machen wir, wenn wir Dank sagen? Wir gehen mit Gott spazieren im Garten. Ist das cool? Also Punkt 1, Gott lässt keinen Stolz zu. Punkt 2, merkt ihr diesen Satz, den habe ich heute Morgen von dem Herrn empfangen. Das Fleisch muss leiden, damit der Geist aufblühen kann. Das Fleisch muss leiden, damit der Geist aufblühen kann. Was logisch ist, wenn du im Fleisch lebst, Wille, Verstand, Gefühle, was kommt bei raus? Seelischer Quark. Jetzt dienst du Menschen, es gibt Christen, die schreiben auf ihre Fahnen, oh, ich bin Seelsorger, ich bin Prophet, ach Gott, was ich alles schon erlebt habe. Die schreiben auf ihre Fahnen, sie dienen Gott, aber mit was sie dir dienen, ist mit Wille, Verstand, Gefühl. Ich kann Menschen auch prophetisch dienen. Ich habe schon Propheten beobachtet, wie sie rumlaufen. Am Anfang sind sie auf der Bühne, gucken sich die Leute an. Gucken sie so, ältere Frau, die trägt einen Ehering, der Mann hat dabei bestimmt Witwe. Da ist noch eine 40-Jährige, wo gucke ich hin, nehme Simona jetzt. Die trägt keinen Ring, nicht verheiratet, die wünscht sich einen Mann. Dann gucke ich da hinten rum, sehe ich da einen Mann sitzen, der hat nicht so tolle Kleider, der ist bestimmt arbeitslos. Und dann geht's los, so spricht der Herr, du bist Witwe, aber der Herr liebt dich und der Jesus ist jetzt dein Mann und sie sitzt da, schön. Dabei denkt sie, ich will aber noch einen Mann. Ich bin erst 60, ich bin noch keine 80, ich habe noch 20 Jahre. Und dann kriegst du so eine Scheinprophetie. Und dann machst du dieser 40-jährigen Singlefrau Hoffnung. Dein Mann kommt, ich spüre es, es kommt. Und die sitzt da, Halleluja. Und dann kommt er nicht. Und dann denkt sie, Und dann kommt er nächstes Jahr wieder, weil er eingeladen worden ist. Und dann guckt er sich die 40-Jährige an, die hat immer noch keinen Ehering in der Hand. Und dann weiß er, was kommt. Du hast zu mir gesagt, mein Mann kommt dieses Jahr. Wo ist denn der? Aber er ist ja schlau, er muss ja Vorarbeit leisten. Falsche Propheten müssen Vorarbeit leisten. Er sieht keinen Ring, okay. So spricht der Herr. Gell, ich hatte letztes Jahr ein Wort für dich. Du warst ungehorsam, deswegen ist dein Mann nicht gekommen. Du hast in Sünde gelebt, deswegen ist er an dir vorbeigezogen. Tu Buße, dann gibt der Herr dir noch eine Chance. Leute, das hat alles mit Jesus und mit Liebe nichts zu tun. Das ist alles Bullshit, sorry. Das ist Manipulation und Kontrolle. Pass auf, was in den Herzen abgeht. Ich habe all diese Dinge mit bitteren Tränen gelernt, was ich dir heute lustig erzähle. Also, das Fleisch muss leiden, damit der Geist aufblühen kann. Aber wenn du auf Christen triffst, die durch Leid sind und die dir geistlich dienen, wow, das ist das Beste. Wenn die schon in deine Nähe kommen, spürst du die Salbung. Wenn die dich berühren, spürst du die Salbung. Wenn sie ihren Mund auftun, fließt Leben. Und du bekommst genau die Antworten, die du brauchst. Obwohl die dich überhaupt nicht kennen. Amen. Und das wollen wir. Wollen wir auch so sein für andere? Raus aus dem Fleisch, rein in den Geist. Halleluja. Punkt 3. Keine Vermischung von Seele und Emotionen im bzw. im Wort. Das habe ich euch vorhin schon gesagt, diesen Punkt. Gott hat nicht zugelassen, dass Paulus Briefe schreibt. Ich denke mal, Paulus war bewusst, dass da Gott mehr vorhat, mit nur den Korinthern jetzt einen Brief zu schreiben. Die haben das ja abgeschrieben und den anderen Gemeinden geschickt. Der Brief an Ephesus ging zu den Kolossern, der Brief von den Kolossern zu den Korinthern. So sind die Gemeinden gewachsen, war ja für alle. Und die haben gespürt, wow, das ist das Wort Gottes. Und Paulus, glaube ich, spürt es auch. Und deswegen musste er durch so eine harte Schule, weil Gott gesagt hat, ich kann da keinen Satz von dir dazu reinlassen. Im Prophetischen verstehen wir es. Vielleicht ist ein echter Prophet da, der von Gott gebraucht wird. Und er sieht da Single-Mann, Single-Frau, sorry, wenn ich das Beispiel jetzt ein paar Mal benutze, soll sich niemand angegriffen fühlen, nur ein Beispiel. Und der Herr hat wirklich ein Wort, so spricht der Herr, dein Partner kommt. Das war vom Herrn, mehr hast du nicht empfangen. Und dann siehst du, wie die Person da sitzt und die Kullertränchen kommen und jetzt kommt deine Emotion dazu. Und es passiert noch dieses Jahr. War das Wort vom Herrn? Der erste Teil ja, der zweite nicht. Attenzione. Leute, das kann passieren, wenn wir prophetisch dienen. Davon stirbt man nicht. Aber Gott kann sowas nicht in sein Wort aufnehmen. Versteht ihr? Paulus kann nicht schreiben, ich verrate euch ein Geheimnis, Christus wird wiederkommen. Und es wird noch dieses Jahrhundert passieren. Das würden wir jetzt seit 2000 Jahren lesen und sagen, dann wären die Leute da draußen und wir würden sagen, wenn das falsch ist, was ist dann noch falsch? Richtig? Wisst ihr, dass Mohammed im Koran Verse geschrieben hat, wo er gesagt hat, das waren satanische Verse, die habe ich nicht vom Engel Gabriel, sondern von Satan empfangen? Wisst ihr das? Darauf hat der Schriftsteller Salman Rushdie vor 30 Jahren ein Buch geschrieben, satanische Verse. 5 oder 7, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, ist alles zu lang her. Dann hat er gesagt, wenn 5 Verse von Mohammed satanisch waren, der selber zugibt, wie viel dann noch? Dann hat der Ayatollah Khomeini vom Iran hat gesagt, Todesstrafe, Blasphemie. Seitdem lebt der Mann unter Personenschutz. Die haben gesagt, jeder Moslem, der den trifft, muss ihn töten. Aber die Frage ist eigentlich berechtigt, oder? Oder nicht? Stellt euch vor, wir haben unser Grundgesetz und 5 Verse davon sind da reingerutscht. Ja, die 5 brauche ich nicht halten. Nö, das ist so eine Empfehlung. Ja, was darf man dann noch als Empfehlung sehen und was ist Gesetz? Gesetz ist Gesetz, oder? Ist ja keine Empfehlung schreiben. Also keine Vermischung von Seele und Emotionen im Wort. Punkt 4. Satan kann nur tun, was ihm erlaubt wird. Ganz, ganz wichtig. Satan kann nur tun, was Gott ihm erlaubt. Haben wir das vorhin gelesen? Dem Engel wurde erlaubt, Paulus anzugreifen. Nicht hier Arm drücken auf Augenhöhe. Könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag? Der Teufel ist nicht auf Augenhöhe mit Christus, sondern er kann nur tun, was Christus ihm erlaubt. Und wenn er ihm bei uns was erlaubt, dann hat es einen Grund. Ich war ein Jahr oder zwei gläubig, ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, da habe ich eine ganze Nacht lang, ich war im Boxring, Satan war gegenüber und ich hatte einen Boxfight mit dem. Da war ich noch gut drauf damals. Und da habe ich dem bam, bam und er mir bam, bam. Die ganze Nacht habe ich mit dem geboxt im Ring. War vielleicht nur ein paar Minuten, aber für mich gefühlt, vom Einschlafen bis Aufwachen. Morgens bin ich aufgewacht, der hat mich ein paar Mal erwischt, an der Hüfte weiß ich noch hier und irgendwo an der Schulter. Da hatte ich hier einen riesen blauen Fleck morgens, wo ich aufgewacht bin, hier auch. Habe ich gewusst, das war kein Traum, das war echt. Aber ich habe gedacht, die habe ich aber auch gegeben, Freund, du hast von mir auch ein paar gekriegt. Ihr kennt ja das mit der Schlägerei, oder? Kennt ihr das? Wo einer seinen Kumpel trifft und der blaues Auge und überall blaue Flecken und alles. Und er sagt, ey, was ist mit dir passiert? Ja, ich hatte eine Schlägerei. Alter, du siehst aber übel aus. Sagt, du müsst erst mal den anderen sehen, der hat gar nichts. Ich liebe diesen Joke. Okay, er kann nur tun, was ihm erlaubt wird. Und der letzte Punkt, Nummer 5. Gnade kann nur durch Leid, in Klammer Schwäche, verstanden werden. Gnade kann nur durch Leid, in Klammer, Schwäche verstanden werden. Du musst über diesen 5 Punkten beten und sagen, Heiliger Geist, offenbar mir das. Sonst wirst du es nicht verstehen. Oder du bist schon drin und hast es schon verstanden. Dann ist es auch gut. Dann ist es umso besser. Gnade kann nur durch Leid. Was hat Jesus gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen im größten Leid. Nicht im High Life. Nicht als die Korinther ihn feierten, sondern als er im tiefsten Schmerz war, sagt Jesus, erkenne, verstehe meine Gnade. Ist das interessant? Leute, das ist wichtig, weil das verändert uns wie nichts anderes. Das baut unser Leben wie nichts anderes. Und nochmal, ich wünsche mir hier, dass wir hier eine Gemeinde sind, wo jeder wirklich selbstständig werden will. Das ist mein Anspruch und es ist mein Ziel als Pastor, dass ihr selbstständig werdet, dass ihr selber glaubt, dass ihr selber betet, dass ihr selber das Wort Gottes proklamiert, dass ihr selber das Wort kennt und nicht immer diese User-Christen seid. Der Großteil der Christenheit sind User-Christen. Oh, mir geht's nicht gut, ich rufe Schwester so und so an. Oh, ich brauche ein Wort, ich rufe Prophet so und so an. Oh, ich muss mal wieder auftanken, ich gehe zur Konferenz so und so. Leute, diese Dinge sind niedlich und die sind für Babys. Babys brauchen ein Fläschchen und eine Pampers. Aber wenn du irgendwann mal, ne, wäre es gut, wenn du sagst, ich möchte raus aus dem Pampers, raus und weg vom Fläschchen. Aber viele Christen, die haben eine Programmierung und das ist bei uns extremst schlimm. wirklich extrem schlimm im Westen und vor allem in Deutschland. Hier ist ein, wisst ihr, ich sage immer, das Sozialsystem wurde mal gemacht, dass wenn du von dem Seil fällst, dass du nicht unten aufschlägst. Aber viele sagen sich, oh, Seil, arbeiten, Beruf, nö, ich lege mich ins Netz. Ich lege mich ins soziale Netz, da ist es schön. Und es werden immer mehr. Die Arbeitgeber drehen mittlerweile durch. Sie kriegen keine Leute mehr, die vernünftig arbeiten wollen. Jugendliche, nix, geht nichts mehr. Mimosen. Ich habe einen Bericht gesehen von der Bundeswehr, die melden sich alle krank nach 2 Tagen Dienst. Nur noch Mimosen. Ja, Mutti, hol mich ab. Schlimm. Und oft ist es in Gemeinden leider auch so. Aber ich glaube, Christus will das nicht. Glaubst du das auch? Wir alle stehen wo, wir alle haben irgendwo einen Charakter, wir alle haben irgendwo unseren Thomas sein und so sind wir und das ist gut, wir brauchen uns nicht ablehnen. Aber ich glaube, Jesus möchte, dass wir sagen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte erwachsen werden. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Amen. Papa, danke für das Wort, danke, dass du jeden Einzelnen liebst, danke, dass du auch die Zuhörer im Internet liebst, danke, Vater, dass du mit jedem von uns einen Plan hast und dein Plan ist gut. Wir haben heute gehört, dass Absterben gut ist, Leid gut ist, damit deine Gnade noch größer wird, deine Gnade noch mehr verherrlicht wird. Aber ich sage abermals Ja zu dem, was du für mich hast. Ich will mich nichts rühmen, was ich scheinbar kann oder hervorgebracht habe, sondern ich rühme mich nur des Christus und ich rühme mich vor allem meiner Schwachheit, damit, ja, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne und in mir stark wird, in mir mächtig wird, dass der Christus in mir immer mächtiger wird, der Thomas immer mehr nachlässt, der Christus immer mehr wird. Vater, und ich bete auch wie Paulus, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt werde. Danke für jede Züchtigung, für jede Veränderung. Danke für jede, ja, Drangsal, wenn sie da ist, wo ich weiß, ja, ich bin nicht happy, wenn es passiert, aber ich weiß, du hast ein Ziel und einen Plan, um mich vor Dingen zu bewahren, die schädlich sind. Danke, dass die Quelle des Teufels versiegt und deine Quelle immer aktiver wird und die aktivste bleibt in meinem Leben. Danke für frisches, sauberes, klares, gesundes, heilendes, freimachendes Wasser aus deiner Quelle. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst, damit du mich weiterhin veränderst, weiterhin an mir arbeitest. Dass du an mir arbeitest, ist das Zeichen, dass du mich liebst. Wie die Bibel sagt, ich bin der Ton, du der Töpfer und du formst mich, wie du mich haben willst. Und danke, Jesus, dass du mich so formst, wie du mich haben willst. Welch ein Gnadengeschenk. Welch eine Sache in dieser Zeit, wo so viele Menschen von dir abfallen, nichts mehr vom Glauben, von Gott, von irgendwas Gutem wissen wollen. Da bist du in mein Leben gekommen, hast gesagt, ich liebe dich, ich rette dich. Und du hast angeklopft an meine Herzenstür. Danke, dass ich aufgemacht habe. Danke, dass ich mich für dich entscheiden durfte. Danke, dass du mir nachgegangen bist. Jesus, wo ich so lange vor dir weggelaufen bin. Danke, dass meine Errettung nicht umsonst war und danke, dass jeder Tag seit meiner Errettung auch nicht umsonst ist, sondern dass du alles zum Guten führst. Vater, wir preisen dich heute Morgen und wir sagen dir, danke für alles Gute in unserem Leben. Danke für jede Veränderung. Danke für jeden Tag der Charakterschule. Danke, dass ich, ja, der bin, der ich heute bin, weil es deine Gnade ist, die in mir wirkt, die in meiner Schwachheit kräftig ist, mächtig ist und Zeichen setzt und Veränderung bringt. Und nichts anderes will ich mir rühmen als deiner Gnade. Danke für deine total, total und völlig unverdiente Gnade in meinem Leben. Halleluja. Amen.